ARD Sounds.
Mit der passenden Ernährung Krankheiten in den Griff bekommen, das ist das Ziel der NDR Ernährungsdocs. Und genau darum geht's auch in diesem Podcast. Mit Dr. Matthias Riedel, Dr. Viola Andresen oder Dr. Silja Schäfer spreche ich hier über die Entwicklung der Menschen, die ihre Hilfe in den Fernsehfolgen gesucht haben, und wir vertiefen die Ernährungshacks, die diesen Menschen geholfen haben. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und heute geht's um eine magenschonende Ernährung. Dafür gucken wir uns ein paar Strategien an, mit denen wir unseren Magen entlasten können. Wir gucken außerdem, welches Essen besonders schwer im Magen liegt. Es geht da um Ballaststoffe, die ja eigentlich sehr gesund für uns sind, aber in unserer Geschichte heute auch zum Problem führen können. Genauso wie zu viel Fett im Essen. Zum Abschluss gucken wir noch auf einen Klassiker in der regionalen Küche, Möhren. Perfekt geeignet für eine magenschonende Ernährung und vor allem, wenn man sie kocht oder als Püree isst. Ich bin übrigens Julia Dehmann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Hi!
Die Ernährungsdocs.
Sobald Nahrung in den Magen gelangt ist, fühlt es sich an, als wenn jemand im Magen sitzen würde und sich quasi ausdehnen würde. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich überhaupt anfühlt, Essen ohne danach an Magenschmerzen zu leiden.
Das ist Wiebke, die wir da gerade gehört haben. Und sie war letztes Jahr mit, ja, wie wir gerade auch schon gehört haben, starken Magenproblemen bei den Ernährungsdocs. Und erst hier hat sie tatsächlich ihre richtige Diagnose bekommen, nämlich Gastroparese. Und bisher dachte sie immer, dass ihr Magen einfach ja irgendwie empfindlicher ist als bei anderen Menschen. Aber bei einer Gastroparese gibt's eben wirklich einen handfesten Grund für diese Beschwerden. Die Muskulatur des Magens, die arbeitet nämlich nicht mehr richtig. Und dann kann das Essen eben nur super langsam in den Dünndarm weitertransportiert werden. Und das bedeutet, man hat Übelkeit und Bauchschmerzen nach dem Essen und muss sich tatsächlich auch häufiger übergeben. Und bei mir ist heute im Studio Ernährungsdoc Viola Andresen, Magen-Darm-Spezialistin. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Viola, du hast Wiebke bei ihrer Ernährungsumstellung begleitet und ich finde, das ist ja schon krass, ne? Also, dass sie ihre Diagnose erst bei euch, bei den Ernährungsdocs bekommen hat. Davor ist sie 6 Jahre quasi irgendwie rumgerannt, ohne eine Diagnose, eine richtige zu haben. Mit dieser Krankheit hat sie versucht, irgendwie zu leben. Ist das so schwierig, so eine Gastroparese zu diagnostizieren?
Naja, vor allen Dingen ist es deswegen ein Problem, weil man dafür ganz spezielle Testverfahren einsetzen muss und die sind überhaupt nicht so breit verfügbar. Also natürlich muss man erstmal daran denken, dass diese Störung vorliegen könnte und dann muss man eben gucken, jemanden zu finden, der diesen Test anbietet. Und es gibt natürlich auch verschiedene Ursachen dieser Gastroparese. Am häufigsten ist es Folge einer Diabeteserkrankung, weil einfach dann die Nerven geschädigt sind. Aber zum Beispiel bei Wiebke fingen die Probleme ja 2017 an mit einem schweren Magen-Darm-Infekt, damals mit dem Bakterium Campylobacter. Und wahrscheinlich war bei ihr diese Infektion verantwortlich für eine bleibende Störung im Nervensystem des Magens. Wir kennen solche Störungen häufiger bei Darmproblemen, aber beim Magen können sie halt auch selten vorkommen.
Okay, aber wie läuft denn dann so ein Diagnoseweg ab oder wie war es vielleicht bei Wiebke auch?
Naja, typischerweise, wenn man zum Arzt geht, gut, entweder macht man Gleichdiagnostik oder man verschreibt vielleicht sogar erst ein paar Mittelchen, die Magenbeschwerden lindern können, sowas wie Säureblocker oder auch so pflanzliche Präparate. Wenn das nicht hilft, dann wird in der Regel eine Magenspiegelung gemacht. Da guckt man natürlich, sind da Entzündungen, sind da Geschwüre, irgendwas, im schlimmsten Fall sogar eine Krebserkrankung. Naja, und wenn der Magen dann unauffällig aussieht in der Spiegelung, dann wird man häufig sozusagen verabschiedet und sagt, ja, alles ist in Ordnung. Und das Problem ist bei der Gastroparese, dass man halt diese Störung, nämlich die Magenentleerungs- oder die Magenmotorikstörung in der Spiegelung überhaupt nicht sehen kann, weil das eigentlich völlig unauffällig aussieht.
Also hat dann auch bei Wiebke der Arzt eben einen Reizmagen diagnostiziert, weil er einfach nichts gesehen hat auf den Bildern, ne? Weil alles irgendwie normal aussah.
Ja, genau. Und natürlich ist Reizmagen auch eine sehr viel häufigere Erkrankung als jetzt eine Gastroparese. Aber natürlich muss man eben gucken, wie geht's dann weiter. Und bei Wiebke wurden die Beschwerden dann irgendwie immer auf Stress geschoben, obwohl das eigentlich überhaupt nicht so richtig gepasst hat. Und vor allen Dingen die Beschwerden waren bei ihr auch so ausgeprägt, dass sie sich zum Beispiel häufig übergeben musste, also häufig erbrechen. Und das ist beim Reizmagen eher eine absolute Seltenheit. Das heißt, da hätte man eigentlich schon mal irgendwann in den 6 Jahren vielleicht doch den Schritt gehen müssen. Und eine gute Möglichkeit, das zu untersuchen, ist ja dieser 13C-Oktansäure-Atemtest. Den haben wir ja durchgeführt. Und der kann eben genau messen, wie schnell das Essen aus dem Magen entleert wird. Alternativen sind aber auch so nuklearmedizinische Untersuchungen, wo man so radioaktive Substanzen in das Essen mischt. Und dann kann man das eben auch mit nuklearmedizinischen Methoden messen.
Genau, bei euch hat sie ja diesen Test gemacht, ne, diesen 13C-Oktansäure-Atemtest.
Der Vorteil ist halt, der ist halt eben ohne Strahlenbelastung.
Ganz genau. Und ja, bei euch hat man dann eben auch gesehen, oder in diesem Test habt ihr dann wirklich auch gesehen, ihr Magen arbeitet einfach langsamer, als er eigentlich sollte.
Ja klar, und genau. Und das führt eben dazu, dass sich der Magen halt mit Nahrung füllt und ganz viel Druck auf die Magenwand ausgeübt wird. Und dieser Druck führt dann zu Schmerzen, Übelkeit. Und wenn der Druck zu groß wird, der Magen zu voll ist, weil sich eben nicht genug entleert, dann wird es teilweise eben auch erbrochen. Und das war ja genau bei Wiebke das Problem auch.
Mhm. Und ihr lasst eure Patienten ja manchmal, du hast ja von Druck und dass es eben auch schmerzhaft ist, ne, gesprochen, das hat Wiebke ja auch erzählt. Und ihr lasst eure Patienten ja manchmal auf so einer Schmerzskala die Schmerzen eben auch angeben. Ne? Das ist so, geht von 1 bis 10 oder 1 bis 12 manchmal. Und am ersten Tag, als Wiebke dann bei euch war, hat sie ihre Schmerzen bei einer 8 bis 9 eingeordnet. Also schon echt ziemlich heftig. Und wo sie am letzten Tag stand und wie sie das genau geschafft hat, da auch hinzukommen, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass auch bei Wiebke Stress als Auslöser für die Beschwerden gegolten hat, lange Zeit. Und Wiebke konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen. Sie macht Homeoffice, hat flexible Arbeitszeiten, ist gerne draußen am Meer, verbringt viel Zeit mit ihrem Mann und ihrer Tochter und ist gerne aktiv. Und eigentlich fühlt sie sich überhaupt gar nicht gestresst, sondern eher wirklich ausgeglichen und zufrieden, wenn da eben nicht diese Probleme mit dem Essen wären. Ne? In ganz schlimmen Momenten hilft nichts, außer wirklich einfach nur abwarten, bis die Schmerzen vorbei sind.
Also es fühlt sich teilweise so an, als wenn eine Grippe, Magen, Darm, irgendwie, als wenn sowas im Anmarsch ist. Und das sind immer die Momente, wo ich dann sage, das reicht. Also ich gehe nie wieder essen.
Das finde ich klingt schon heftig. Und Viola, wir haben das ja eben schon mal angerissen, aber vielleicht erklär noch mal wirklich ganz genau, was so eine Gastroparese ist. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele noch gar nichts von gehört haben. Du hast ja auch gesagt, das ist schon eher selten, ne?
Ja, die Erkrankung ist wirklich relativ selten, auch wenn sie tatsächlich zuzunehmen scheint. Sie betrifft eher Frauen als Männer, auch wenn natürlich Männer schon auch betroffen sein können. Ja, du hast es schon gesagt, man muss sich das so vorstellen, dass die Muskulatur, die ja im Grunde einen Großteil vom Magen ausmacht, nicht mehr richtig arbeitet. In ganz extremen Fällen quasi wie gelähmt, daher auch der Name Gastroparese. Und die Muskeln, die sorgen ja einerseits dafür, dass der Speisebrei durchmischt wird, richtig gemahlen wird. Das ist eine richtige Magenmühle. Und dann wird der Speisebrei ja auch schon, während wir noch essen quasi, nach und nach in den Dünndarm weitertransportiert. Das geht natürlich dann über mehrere Stunden, aber es fängt dann da schon an, um dem Magen auch einfach schon wieder mehr Platz zu machen. Und im Dünndarm findet dann die Nährstoffaufnahme statt.
Und genau das, also dieses feine Mischen und Mahlen, das funktioniert dann bei der Gastroparese nicht mehr?
Ja, wobei wir vor allen Dingen tatsächlich die Entleerungsfunktion messen können. Das Mahlen, da gibt es gar keine Messfunktion eigentlich. Und wie gesagt, die Störungen können unterschiedlich schwer sein. Bei den meisten ist eben alles verlangsamt, geht aber schon noch ein bisschen. Aber in extremen Fällen arbeitet der Magen fast gar nicht mehr.
Bei Wiebke hat er ja ein bisschen noch gearbeitet, aber eben, also sie hat es ja deutlich gemerkt. Und für sie war die Diagnose eine totale Erleichterung, denn sie wusste endlich, was los ist. Und sie hat dann tatsächlich auch Medikamente von dir bekommen. Warum ist das so wichtig, da auch Medikamente zu geben?
Naja, ich glaube, erstmal ist es schon mal wichtig, dass überhaupt die Diagnose gestellt wird, weil sie ja früher immer in die psychosomatische Ecke geschoben wird und gesagt, ja, ist alles Stress, sie bildet sich das nur ein und nach dem Motto empfindlicher Magen. Und ich glaube, das hat sie schon auch sehr belastet, dass es keine Diagnose gab. Und dann ist es halt natürlich schon so, dass die Magenmotorik unterstützt werden kann durch spezielle Medikamente, die eben im Magennervensystem ansetzen und den Magen wieder so ein bisschen anschubsen. Und deswegen ist es günstig, zusätzlich ein Medikament zu geben, zusätzlich zur Ernährungsumstellung, die wir natürlich auf jeden Fall ganz zentral wichtig auch durchgeführt haben.
Dann lass uns doch jetzt mal auf die Ernährung gucken, die du ihr auch empfohlen hast. Und da gab es ja so ein paar Schritte, die ihr gemeinsam dann auch durchgegangen seid. Und der allererste Schritt war eine spezielle Ernährungsform, die du ihr empfohlen hast, nämlich die Small Particle Size Diet.
Genau, diese Ernährung bedeutet, dass man eben möglichst klein gemahlene oder pürierte Bestandteile verzehrt. Letztendlich nimmt man dem Magen damit einfach Arbeit ab.
Genau, diesen Mahlvorgang sozusagen. Ne? Ist das jetzt so eine spezielle Ernährungsweise, die wirklich also genau auf Menschen mit Gastroparese zugeschnitten ist?
Die ist auf jeden Fall genau für Menschen Gastroparese entwickelt worden und tatsächlich auch in Studien getestet worden. Da gibt es ganz klare Belege dafür, dass das funktioniert. Man ist sozusagen, im Grunde kann man sagen, es klingt ja so banal, logisch, dass es funktioniert, aber es ist tatsächlich auch in wissenschaftlichen Studien belegt.
Genau, das ist ja immer wichtig. Ne? Das wollen wir natürlich auch am liebsten haben. Und damit nimmt man dem Magen ja Arbeit ab. Ja? Also genau, das Essen muss eben ja eigentlich über diese Muskelkontraktion so lange vermischt werden, bis das Essen eben so klein ist, dass es bereit sozusagen für die Übergabe in den Dünndarm ist.
Genau, die großen Bestandteile werden in kleinere Bestandteile zerlegt, wobei man natürlich auch schon im Mund damit anfängt durch das Kauen. Also gutes Kauen ist auch immer schon mal ganz hilfreich. Und wenn wir zum Beispiel aus einer Kartoffel oder einem Salatblatt eben weichen Brei machen, dann ist das für den Magen schon einfacher. Und ganz wichtig ist auch, dass eben zwischen Magen und Dünndarm quasi so eine Tür ist, die immer gezielt geöffnet wird, um Mageninhalt in den Dünndarm zu entlassen. Und da werden nur ganz kleine Portionen durchgelassen. Die müssen dann eben entsprechend klein und weich sein.
Und wenn man jetzt sein Essen eben dann püriert, ne, dann geht alles ein bisschen schneller und das Essen kann so, ja, wie einfach so da durchflutschen sozusagen durch diese Tür, ne?
Ja, also zum Beispiel Kartoffelpüree, Gemüsepüree, aber auch Obstmus, Joghurt, Quark, all diese Dinge gehen ganz gut und genau damit haben wir ja in den ersten 8 Wochen angefangen. Der Magen sollte auch wirklich erstmal entlastet werden und sich beruhigen können.
Ja, und nur Püree und Mousse, das war für Wiebke erstmal eine Umstellung.
Die ersten 14 Tage war es sehr gewöhnungsbedürftig, weil man ja immer das Gefühl hat, wenn man Hunger hat, muss man was Festes essen. Das hat sich aber nach 14 Tagen auch gelegt. Und es ist einfach schön, dass ich auch mal essen kann, ohne dass ich danach erbrechen muss und es mir super schlecht geht.
Es hat sich also für sie gelohnt. Also in den ersten 8 Wochen hat sie fast nur pürierte und weiche Lebensmittel gegessen. Zum Frühstück zum Beispiel so ein Bananenshake, mittags dann oft eine Suppe und abends gab es dann zum Beispiel Kartoffel-Gemüsepüree. Und also ich finde, das klingt gar nicht so schlecht. Dazu eine kleine Anekdote von mir. Ich habe mit 14 meine Weisheitszähne rausbekommen und meine Mutter hat sich dann wirklich sehr viel Mühe gegeben und hat dann richtig so eine Hähnchenbrust angebraten, lecker gewürzt und hat die dann einfach püriert. Und das klingt jetzt für einige vielleicht gar nicht mal so lecker, aber für mich war das, es war einfach ein Geschenk, weil dieser Geschmack, ich kannte den und mochte den und das war so gut und einfach mal was anderes als die ganze Zeit Babybrei.
Ja klar, man kann tatsächlich eigentlich so gut wie alles klein pürieren, also Hackfleisch ja sowieso auch, aber da gibt es viele. Es gibt ja teilweise sogar für Menschen, die auch sonst Schluckprobleme haben, so Förmchen, wo man das Essen dann reinformen kann, damit es wieder so aussieht wie das, was es ursprünglich mal war.
Ach cool.
Ja, also man kann tatsächlich wirklich alles pürieren und sie hat ja auch ganz viel ausprobiert und man kann wirklich, wenn man kreativ ist, viele Gerichte und Snacks finden, aus denen man Püree herstellen kann. Sie hatte aber natürlich auch durchaus mal die Lust, doch nochmal auf irgendwas draufzubeißen und was zu kauen. Und da hat sich Wiebke ihr eigenes Brot gebacken.
Das war dann natürlich ein Vollkornbrot, wie ihr das schon ganz gerne seht. Aber eben nicht mit den ganzen Körnern, sondern super, super fein gemahlen.
Ja, genau. Die Körner aus dem Vollkornmehl sind ja so klein gemahlen, dass der Magen damit eben weniger Arbeit bei der Zerkleinerung hat. Und trotzdem bleiben eben die wertvollen Inhaltsstoffe aus dem Vollkornmehl erhalten. Und Wiebke hat das Ganze wirklich richtig gut durchgezogen. Und sie hat aber eben auch gemerkt, dass ihre Symptome durch das pürierte Essen deutlich besser geworden sind.
Also wir halten mal fest, die Größe der einzelnen Nahrungsbestandteile, die macht wirklich hier den Unterschied. Und püriertes, gehacktes, gemustes wandert einfach schneller durch den Magen als diese ganzen Lebensmittel.
Genau, und nach den ersten 8 Wochen hieß es dann ausprobieren, was vielleicht vertragen wird und was nicht, also sozusagen langsam wieder zu steigern auf etwas festere Nahrung. Wir haben dann langsam wieder normale Mahlzeiten in den Speiseplan aufgenommen, wobei wir ja auch ein paar Dinge da berücksichtigen, darüber sprechen wir ja noch, was generell für den Magen vielleicht eher schwerer zu verdauen ist. Also im Prinzip haben wir aber immer schon noch so ein bisschen die Small Particle Diet berücksichtigt, aber es musste eben nicht mehr alles püriert werden. Aber ein wichtiger Kernpunkt ist immer gut kauen, das gilt für alle Fälle.
Das soll ja auch eigentlich für uns alle gelten.
Und genau.
Eine Empfehlung dieser Small Particle Diet, die ist ja auch, dass man eher viele, aber dafür kleinere Mahlzeiten zu sich nimmt. Ne?
Ja, das hat Wiebke natürlich auch vorher schon intuitiv gemacht, weil natürlich bei kleineren Mahlzeiten der Magen einfach nicht so voll wird. Und wenn der sich dann entleert hat, dann kann man nach kürzerer Zeit auch schon wieder etwas essen. Denn wir wollen den Magen einfach mit großen Portionen nicht überlasten. Aber das ist in unserem Alltag oft gar nicht so einfach, weil viele haben einfach dieses klassische 3 große Mahlzeiten. Und da muss man erstmal auch einen Rhythmus im Tag finden.
Ne? Ja, das heißt, sie hat eben auch zwischendurch gesnackt. Das seht ihr ja sonst nicht so gerne, aber in diesem Fall ist es eben genau richtig. Und einer ihrer Lieblingssnacks war eben Quark mit Apfelmus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das würde ich auch snacken. Also finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es viele leckere Optionen. Und Snacks waren natürlich allgemein wichtig für Wiebke. Und wer Magen-Darm-Probleme hat, der isst intuitiv oft eher kleinere Portionen, damit man eben keine Beschwerden bekommt. Und Menschen mit Gastroparese müssen eben auch aufpassen, dass sie nicht zu viel abnehmen, weil die einfach oft nicht genug essen können oder teilweise sogar erbrechen müssen. Und da sind eben Zwischenmahlzeiten auch eine gute Strategie.
Um eben da bei Kräften und auch bei Gewicht zu bleiben. Ne? Und noch ein Grund dafür, dass man eben tatsächlich eher abnimmt, ist ja, dass man eben häufig mehr Aufwand hat mit dem Kochen. Also man muss eben alles pürieren oder ne, zur Suppe verarbeiten und so. Und das dauert natürlich alles ein bisschen. Und man kann eben nicht, wenn man jetzt unterwegs ist oder so, sich mal eben schnell irgendwie ein Brötchen vom Bäcker reinziehen. Ne? Also das fällt dann eben weg und ja, genau.
Ja, klar. Also es ist hilfreich, wenn man eine gute Planung hat und letztendlich auch ein bisschen Zeit in der Küche zubringt. Wobei ich glaube, das ist auch so ein bisschen Umgewöhnung einfach. Ne? Und wenn man einen Mixer hat, da kann man ja vieles einfach schnell pürieren.
Ja, genau. Und das Problem hat Wiebke ja auch schnell gelöst, indem sie eben gemeal-prepped hat, also eben sich Mahlzeiten auf Vorrat gekocht hat.
Ich habe dann auch Portionen eingefroren. Es ist ja oft so, man sitzt da dann und auf einmal kriegt man Hunger. Und dann muss ich erstmal was kochen, pürieren. Das ist ja, dauert ja auch ein bisschen. Deswegen hatte ich dann immer was parat in der Gefriertruhe, Mikrowelle. Ich war vorbereitet.
Also Hut ab auf jeden Fall. Richtig diszipliniert dabei und richtig mit Köpfchen. Also ne, wir halten aber nochmal fest. Erstens viel pürieren, zweitens eher kleine und dafür viele Mahlzeiten essen. Was war noch wichtig?
Ja, dann kommen wir nochmal zu einem Thema. Eher wenig Ballaststoffe und fettarm.
Genau, und eigentlich sagen wir hier im Podcast immer, das habe ich mir auch einbläuen lassen von euch, dass Ballaststoffe, also eben diese Fasern aus Vollkorn, aus Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse, dass sie eben extrem gesund und wichtig sind für uns, aber in diesem Fall eben nicht.
Naja, sie bleiben theoretisch noch gesund, aber sie machen eben einfach Beschwerden und da muss man eben einfach abwägen, was ist jetzt hier wichtiger. Und die Ballaststoffe, wie der Name schon sagt, sind irgendwie Ballast, die werden ja, sind ja schwer verdaulich, was wir ja uns wünschen für die Darmbakterien, aber wenn man eben diese starken Magenprobleme hat oder auch andere Verdauungskrankheiten, dann kann das einfach mal zu starken Beschwerden führen und da muss man eben abwägen oder eben Ballaststoffe in ganz, ganz feingemahlener Variante, wie wir zum Beispiel das feingemahlene Vollkornmehl haben. Wie gesagt, da muss man eben auch gucken, wie viel von solchen gemahlenen Ballaststoffen dann noch vertragen werden.
Vielleicht ist hier noch mal eine gute Stelle, um zu erklären, was Ballaststoffe eigentlich genau sind. Also was machen die? Die kommen ja aus der Natur, in Pflanzen vor. Was machen die da eigentlich?
Also in Pflanzen sind die Ballaststoffe im Grunde Teil der Pflanzenstruktur. Sie geben der Pflanze Struktur, Stabilität. Sie sorgen dafür, dass Stängel nicht umknicken oder dass Äpfel knackig sind. Die Weizenkörner haben eine harte Hülle. Also alles das, was die Struktur der Pflanzen ausmacht. Und das sind eben Strukturen, die unsere Verdauungsenzyme nicht kleinkriegen können.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, ne, die Körner, Getreidekörner, die haben eben diese harte Hülle, das kennt man ja, die sind ja auch extrem hart. Und wenn man jetzt Vollkornmehl zum Beispiel hat, dann wird ja auch dieses ganze Korn einfach gemahlen, inklusive der Schale eben. Und deshalb hat Vollkornmehl ja auch einfach mehr Ballaststoffe als jetzt zum Beispiel das klassische Weißmehl, was man so kennt.
Ja genau, die Ballaststoffe in der Schale vom Weizenkorn sind im Grunde ein Schutz für das Innere vom Korn. Innen drin ist das weiße Mehl und die Ballaststoffe sind quasi die äußere Verpackung und die Schutzhülle und deswegen ist das Korn eben außen grob und hart und innen ganz weich. Und beim Vollkornmehl wird eben alles zusammen vermahlen, deswegen haben wir eben noch die guten Bestandteile dieser Hülle auch im Vollkornmehl enthalten. Und im Weißmehl ist das halt gar nicht mehr dabei.
So, jetzt haben wir da nochmal einen kleinen Ausflug in die Botanik sozusagen gemacht.
Genau.
Und warum werden jetzt diese Ballaststoffe bei Menschen, die eben eine Gastroparese haben, nicht gut vertragen?
Naja, also Ballaststoffe, wie der Name schon sagt, sind Ballast, also die sind schwer verdaulich. Und viele Ballaststoffe können zum Beispiel auch Wasser speichern, die quellen dann richtig auf. Das kennt man ja auch, wenn man Haferflocken einweicht oder Leinsamen, das wird dann ja so ein Gelee, was aber auch an Volumen eben zunimmt. Das kann man sich ja vorstellen, wenn das Volumen im Magen dann noch größer anwächst, als man eh schon den Magen voll hat bei Magenentleerungsstörungen, dann ist der Druck auf die Magenwand noch größer und die Beschwerden noch stärker. Und diese Ballaststoffe werden auch noch schlechter entleert, weil sie eben so grob sind und gar nicht von uns so klein gemacht werden können.
Also das war ja eigentlich genau das, wo Wiebke eben mit zu kämpfen hatte, ne?
Ja, genau. Und wie gesagt, Ballaststoffe sind natürlich gesund und prima für unser Verdauungssystem und für den ganzen Organismus. Wir nutzen das ja auch, dass sie quellen und sättigen bei Menschen, die eher abnehmen wollen und versuchen, sich rasch satt zu fühlen. Aber eben bei Magenentleerungsstörungen kann das halt wirklich zu starken Beschwerden führen.
Musste sie deshalb jetzt komplett auf Ballaststoffe verzichten?
Nein, also zum Beispiel heißt es nicht, dass Wiebke nie wieder Haferflocken essen darf. Aber sie muss halt bei ballaststoffreichen Lebensmitteln aufpassen, dass sie eben auch nicht zu viel davon isst. Das ist ja auch immer ein Mengenthema. Wie viel quillt denn auf? Wie ist die Menge im Magen? Wie belastet das den Magen? Und das gilt eben für Haferflocken, für Vollkorn, aber natürlich auch für Obst- und Gemüsesorten, auch Hülsenfrüchte, Bohnen und Linsen. Da muss man ausprobieren, wie viel geht. Und man kann sich da auch noch natürlich ein bisschen Hilfe nehmen. Also auch hier natürlich die Dinge mahlen. Also wenn man zum Beispiel Hülsenfrüchte als Mousse isst, das ist auch leichter, als wenn man die ganzen Hülsenfrüchte futtert. Und durch Kochen zum Beispiel, durch langes Kochen, da werden auch schon viele Dinge aufgespalten und die Verdauung wird verbessert. Also auch hier lieber gekocht als roh. Das gilt ja auch für alle Gemüsesorten. Rohkost ist deutlich schwerer verträglich als zum Beispiel gekochtes Gemüse.
Genau, da kommen wir gleich auch nochmal ins Besondere drauf. Und Wiebke hat ja nach diesen 8 Wochen Püree-Mahlzeiten auch wirklich vorsichtig so geguckt, was sie denn in welcher Menge gut verträgt, wie viel sie davon essen kann. Und sie hat für sich rausgefunden, so ein bisschen Müsli, also eben Haferflocken vor allem, ne, im Quark, dass das keine Beschwerden macht.
Das ist wirklich ein totaler Erfolg. Sie hat es geschafft, trotzdem ein paar Ballaststoffe in ihre Ernährung zu integrieren. Und auch wenn sie den Magen belasten, sind sie eben sehr gesund für uns. Und sie sind ja auch wichtig für unser Darmmikrobiom. Das haben wir ja schon in vielen Folgen thematisiert. Insofern ist es toll, dass das so geklappt hat.
Was ich mich aber die ganze Zeit schon frage, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, diese Gastroparese, bleibt die jetzt für immer? Also muss Wiebke damit jetzt wirklich ihr Leben lang sozusagen leben?
Also das ist ganz unterschiedlich, was die Ursache der Gastroparese ist. Im Falle von Wiebke ist es ja nach einer Infektion aufgetreten und da gibt es eine sehr gute Chance, dass das irgendwann wieder ganz weggeht. Hingegen die häufigste Form der Gastroparese ist eine Langzeitfolge einer Diabeteserkrankung, also einer Zuckerkrankheit, wo es ja zu Nervenschädigung überall im Körper kommen kann und eben auch zu Schädigungen im Magen- und Darmnervensystem. Und die Betroffenen sind meistens tatsächlich dann für immer betroffen.
Wiebke hat ja noch einen weiteren Tipp von dir bekommen. Und zwar ging es darum, eben fettarm zu essen. Was hat es damit auf sich?
Wenn Fette vom Magen in den Dünndarm entleert werden, dann kommt es dort zu einer Hormonausschüttung, das sogenannte CCK, Cholezystokinin. Und dieses Hormon ist ein wichtiges Hormon in der Hungersättigungsregulation. Und das führt im Grunde dazu, dass der Magen die Entleerung verlangsamt. Es ist im Grunde einfach der normale Mechanismus, dass der Körper merkt, okay, ich kriege jetzt Nahrung, also kann ich den Hunger stoppen. Ich muss nicht noch mehr essen. Das ist im Grunde ganz normal. Und Fette sind da ein ganz besonderer Auslöser dieses Mechanismus. Und wenn man dann viel Fett isst, dann wird zusätzlich eben die Magenentleerung noch gebremst. Und das ist natürlich bei einer langsam Magenentleerung, Gastroparese, dann ein Problem.
Ja, das kennt man ja auch so ein bisschen, ne? Wenn man sehr, sehr fettig gegessen hat, dass das irgendwie sehr lange wie so ein Kloß irgendwie im Magen liegt. Ne?
Genau, das ist tatsächlich von der Natur so geregelt, dass man eben ja einfach aufhört zu essen.
Eigentlich ja ganz clever, aber in Wiebkes Fall eben nicht sehr hilfreich. Also was hast du Wiebke da konkret empfohlen?
Naja, dass man zum Beispiel bei Milchprodukten eher auf fettarme Varianten achtet, also eher Magerquark statt fettigen Quark. Beim Fleisch lieber Geflügel oder Hühnchen als Wurst oder Hackfleisch. Und bei Käse muss man halt auch gucken, das enthält auch viel Fett. Deswegen eben alles, was viel Fett hat, eben nur in Maßen essen.
Das heißt wirklich auch immer gut bei den Lebensmitteln hinten drauf auf die Nährwerttabelle gucken, ne?
Ja, genau. Aber es ist natürlich auch wichtig bei so einer Ernährungsumstellung, dass man eben keine Angst vor Lebensmitteln entwickelt. Also gerade wenn man sich ohnehin schon so stark einschränken muss. Und Fett ist natürlich grundsätzlich auch ein wichtiger Makronährstoff. Und gerade die guten Öle, die wir immer so betonen, Olivenöl, Rapsöl, also die ganzen Omega-3-Quellen, die sollten natürlich trotzdem noch in der Ernährung vorkommen. Also das heißt, dann lieber gute Fette wählen und in Maßen und gut über den Tag verteilen.
Da sagt er ja auch gerne, ne, Fisch, fetter Seefisch zum Beispiel ist gut und wichtig für die Omega-3-Versorgung. Aber das war für Wiebke keine Option, denn sie mochte keinen Fisch.
Ja, nützt nichts. Ernährungsplan muss am Ende natürlich auch irgendwo zu den Vorlieben der Person passen. Auch wenn Fisch super gut ist, aber bei Wiebke ist das leider rausgefallen.
Aber Nüsse sind ja zum Beispiel auch eine super gesunde Fettquelle. Die fallen aber dann auch wieder raus, weil sie ja eher groß sind, also eher große Stücke sozusagen und natürlich auch viele Ballaststoffe haben.
Ja klar, da muss man bei den normalen Nüssen aufpassen, aber man kann ja die Nüsse auch ganz fein mahlen oder eben sogar als Nussmus verwenden. Das hat ja auch Wiebke gemacht. Die hat, glaube ich, Mandelmus genommen.
Das ist ja ähnlich wie beim Vollkornmehl, ne? Also je feiner gemahlen, desto verträglicher ist es dann.
Ja, genau. Und Nussmus lässt sich ja wirklich total vielseitig einsetzen. Man kann es in Shakes reinrühren, man kann es als Brotaufstrich machen. Also ganz viele Varianten. Und sie hatte, glaube ich, auch so einen Spezialshake immer zum Frühstück mit Banane, Honig, Zimt, Mandelmus und Mandeldrink. Das klingt ja schon lecker, wenn man das so hört.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker und überhaupt gar nicht nach Verzicht, finde ich. Aber normalerweise wollt ihr ja eigentlich, dass man besser die ganzen Lebensmittel isst, weil sie eben dann den Blutzucker nicht so schnell ansteigen lassen, ne?
Ja, aber diese Empfehlung ist halt für Menschen mit bestimmten Magen-Darm-Erkrankungen oft eben nicht so geeignet. Und bei Wiebke steht natürlich die Gastroparese im Vordergrund. Und da steigt der Blutzucker ohnehin nicht so schnell an, weil ja die Nahrung ganz, ganz langsam aus dem Magen entleert wird. Und am Ende des Tages muss man eine Ernährung finden, mit der sie keine Beschwerden hat und auch nicht immer weiter abnimmt, ne?
Genau, und ich finde, das zeigt einfach nochmal, dass man jeden Menschen wirklich individuell betrachten muss und alle Beschwerden einfach irgendwie unterschiedlich sind. Und was dem einen hilft, hilft der anderen vielleicht gar nicht und ist gar nicht gut. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man jetzt, wenn man wirklich Symptome und Beschwerden hat, es nicht unbedingt auf eigene Faust versuchen sollte, mit der Ernährung zu behandeln, ne, weil es ja dann oft einseitig wird, sondern sich dann eben wirklich auch professionelle Hilfe sucht, zum Beispiel bei euch.
Ja, tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen, die lesen irgendwo was und denken, oh, das ist prima, das ist gesund für jeden und dann geht das aber für die überhaupt nicht auf. Also es lohnt sich schon, dann auch nochmal einen Ernährungsexperten zu fragen.
Viola, eine Sache, die mir aufgefallen ist, du hast ja eben auch gesagt, Hackfleisch und Käse ist jetzt eigentlich nicht so richtig gut verträglich, ne? Trotzdem hatte Wiebke am Ende, konnte sie kleine Portionen von so einem Hackfleisch-Käse-Auflauf essen. Was sagst du dazu?
Ja, also wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, dass man 100% der Zeit nur super gesunde Sachen isst. Und ich meine, toll, es hat geklappt. Das ist etwas, was sie total gerne gegessen hat, was ihr Freude gemacht hat und was sie vertragen hat. Und das finde ich super. Und sie hat sich ja sonst wunderbar an diesen Plan gehalten. Und genau, und sie hatte auch darunter keine Beschwerden bekommen.
Und das heißt auch, wenn man ab und zu mal in Anführungsstrichen normale Mahlzeiten isst, die einfach nur lecker sind, dann behält man ja seine gesunde Einstellung zum Thema Essen einfach auch und bekommt vielleicht auch so ein bisschen Normalität dann zurück. Also Wiebke musste ja schon auf wirklich viel verzichten.
Ja, genau. Und ich meine, eine Ernährung muss ja in dem Sinn auch nicht perfekt sein. Es geht ja nur darum, wie ist der Haupttrend einer Ernährungsweise? Wie kann man damit gesund leben ohne Beschwerden? Und dann ist es natürlich super.
Und auch das zeigt, finde ich, nochmal das, was ihr ja auch immer predigt, ne? Also es soll keine Verbote geben sozusagen, sondern Ausnahmen sind durchaus auch erlaubt. Und gerade wenn man jetzt kein Gewichtsproblem hat, wie bei Wiebke, dann ist es eben auch durchaus mal in Ordnung, wenn man sich da mal das ein oder andere gönnt und vor allem auch feiern kann, dass man es gut verträgt. Also gerade bei so Ernährungsweisen, die eben eher einschränken, kann das ja tatsächlich auch schnell mal auf die Psyche schlagen. Und Wiebke hat da für sich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Und mich hat natürlich interessiert, wie geht's denn ihr heute damit? Läuft das immer noch alles so gut? Und deshalb habe ich mit ihr telefoniert.
Also aktuell geht's mir gut. Tatsächlich, ich komme super klar und habe tatsächlich, toi toi toi, ich mag es gar nicht aussprechen, aber keine Beschwerden. Also ich war schwanger. Tatsächlich hat mir die Schwangerschaft hormontechnisch in Bezug auf meinen Magen ziemlich gut getan. Ich hatte am Anfang bis zur 17., 18. Woche ungefähr ganz doll Übelkeit, habe da auch Tabletten genommen. Und in der Schwangerschaft hatte wirklich, wirklich dolle Magenprobleme, auch nach dieser Übelkeitszeit. Und habe dann tatsächlich echt auf die Ernährungsstrategie, die ich für meine Gastroparese dort gelernt habe, sage ich mal, musste ich da drauf zurückgreifen, weil ohne ging nicht. Viele, denen ich dann so erzählt habe, ich muss püriert essen, die haben im ersten Moment gesagt, weil die dann so an dieses pürierte Essen vom Krankenhaus denken, wenn man irgendwie eine Schluckstörung hat. Aber das ist halt total vielfältig. Man hat, sage ich mal, seinen Horizont ganz anders nochmal wieder erweitert und hat viele Sachen entdeckt, wo man jetzt vielleicht sonst so sagen würde, nee, aber was dann im Nachhinein total lecker schmeckt.
Aber das heißt, du kannst jetzt, so Stand jetzt, kannst du schon auch essen gehen oder sowas?
Auf jeden Fall, ja, ja. Die ersten 3-4 Wochen nach Entbindung haben wir gegrillt, weil ich so froh war, ich hatte keine Magenbeschwerden und ich mochte so gerne grillen. Aber irgendwann, dann hatte ich das Grillen auch über. Also.
Ja, was sagst du?
Ja, großartig. Also wir hatten das Thema tatsächlich auch während der Dreharbeiten auch, dass Schwangerschaften tatsächlich manchmal positiv wirken können. Also weil durch den Hormonwechsel einfach auch da so eine Störung tatsächlich vielleicht auch mal verschwinden kann. Also vielleicht hat sie Glück und sie hat jetzt auch wirklich Ruhe für den Rest ihres Lebens.
Das habe ich auch in Bezug auf andere Erkrankungen immer wieder gehört. Und ich fand das mal wieder so faszinierend, was ja so eine krasse Hormonumstellung, wie sie natürlich während einer Schwangerschaft ist, was sie auch nachhaltig tatsächlich machen kann. Ne? Also man meckert ja viel oft oder hört man, ne, dass danach nicht mehr alles so funktioniert wie vorher. Vielleicht der Körper nicht mehr so ist wie vorher. Aber ich habe auch schon von Freundinnen gehört, dass das tatsächlich manchmal auch sehr viele positive Dinge mit sich bringt. Und in dem Fall war das ja so. Wir drücken ihr die Daumen, dass es so bleibt.
Ja, aber auch eine tolle Information, dass die Übelkeit in der Schwangerschaft mit unserer Ernährungsstrategie behandelt werden konnte. Das ist ja auch vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, dass wenn man wirklich mit Übelkeit in der Schwangerschaft geschlagen ist, man es vielleicht auch mal mit dieser Small Particle Size Diet versuchen kann.
Ja, auf jeden Fall. Du sagst es, dieses Pürieren, das war ja eben bei Wiebke Teil der Ernährungsstrategie. Und dazu hast du uns hier Gemüse mitgebracht. Ich guck mal in die Tüte rein, das ist eine kleine Überraschung. Und, guck mal hier, eine Pastinake, Sellerie, Knollensellerie, genau. Natürlich ganz viele Karotten, also Wurzelgemüse.
Ja, das Gute an Wurzelgemüse ist, dass sich das eben sehr gut zu Püree verarbeiten lässt. Und man kennt natürlich klassisch Kartoffelpüree, aber man kann eben auch das andere Wurzelgemüse wunderbar pürieren und aufpeppen.
Zum Beispiel kann man so ein Möhren-Kartoffelpüree machen oder sowas, ne? Klingt ganz gut, finde ich.
Ja, oder Pastinakenpüree, wenn man ehrlich ist. Man kennt das ja Ganze von dem Babybrei auch. Die haben ja auch typischerweise Karotten oder Pastinaken dabei. Pastinaken schmecken so ein bisschen süßer. Und generell muss man sagen, Wurzelgemüse bringt halt viele gesunde sekundäre Pflanzenstoffe mit, zum Beispiel Beta-Carotin aus den Möhren. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Nahrung.
Was macht das Beta-Carotin genau?
Beta-Carotin gehört zu der Gruppe der Carotinoide. Das sind Vitamin-A-Vorstufen. Und Carotinoide müssen wir aufnehmen, damit unser Körper daraus eben Vitamin A herstellen kann. Und das Vitamin A hat verschiedene Funktionen im Körper, aber ganz besonders brauchen wir es in der Netzhaut, im Auge, aber eben auch für Immunsystem oder die Blutbildung.
Manchmal hört man ja auch so dieses Möhren helfen tatsächlich dabei, besser zu sehen. Ist das jetzt ein Mythos oder stimmt das tatsächlich?
Das stimmt für einen bestimmten Bereich. Vitamin A unterstützt das Hell- und Dunkelsehen, also nicht die Sehstärke. Also man kann jetzt nicht plötzlich besser lesen oder schärfer gucken, aber wir können besser zwischen Hell und Dunkel unterscheiden. Und in der Netzhaut gibt es zwei verschiedene Zellen, die Stäbchen und die Zapfen. Und das Vitamin A wirkt eben nur auf die Stäbchenzellen und die sind eben zuständig für die Anpassung an Kontraste wie Hell und Dunkel.
Und das heißt, also möglichst viele Möhren essen, dann entweder im gekochten Zustand oder auch roh?
Ja. Also, um möglichst viel Beta-Carotin aufzunehmen, ist es am besten, wenn die Möhre gekocht ist.
Kann man dann sagen, eine gekochte Möhre ist tatsächlich gesünder als eine rohe Möhre? Das ist ja bei anderen Nahrungsmitteln eher, gehen ja eher Vitamine beim Kochen verloren, ne, würde man sagen.
Ja, zumindest wenn es um das Beta-Carotin geht. Die Zellwände werden aufgebrochen beim Kochen und man kommt eben leichter an die gesunden Inhaltsstoffe. Das heißt jetzt nicht, dass man aufhören muss, rohe Möhren zu essen. Die sind ja trotzdem noch ein super Snack.
Ja, vor allem irgendwie mit Hummus oder Frischkäse, finde ich. Aber gut, Menschen mit Gastroparese, die müssen mit den rohen Möhren natürlich ein bisschen aufpassen. Da ist dann die gekochte Möhre wahrscheinlich trotzdem besser, weil sie einfach ein bisschen bekömmlicher ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel eben als Püree oder auch als Suppe. Und was auch noch wichtig ist für die Aufnahme von Beta-Carotin, es ist ja ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, man muss auf jeden Fall immer etwas Fett dabei haben in der Mahlzeit. Zum Beispiel Rapsöl oder Butter ins Möhrenpüree. Denn dann können die Vitamine, also Beta-Carotin und Vitamin A, viel besser verwertet werden.
Ach ja, ich finde, das klingt richtig lecker. Also ich erinnere mich auch, dass Wiebke in dem Telefonat von so einem leckeren Möhrenpüree irgendwie gesprochen hat, wo man jetzt erstmal vielleicht denkt, ach ja, ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Aber sie sagte irgendwie, sie hatte da so ein Rezept von euch bekommen, das war richtig, richtig lecker. Und warum nicht mal sowas auch als Beilage machen, ne?
Ja, unbedingt. Also ich liebe Möhren eigentlich in jeglicher Konsistenz und Zubereitungsart.
Ja, danke Viola für diese spannenden Infos und dass du uns einmal hier durch die Geschichte von Wiebke mitgenommen hast.
Ja, eine spannende Geschichte. Wie gesagt, keine so häufige Erkrankung, aber man kann diese Ernährungsweise natürlich bei allen Formen von Magenbeschwerden einfach mal versuchen.
Ja, danke dir. Und wenn ihr Rezepte für magenschonende Ernährung sucht, findet ihr die und weitere spannende Infos auf ndr.de/edocs. Klickt euch da gerne mal durch, das macht richtig Appetit. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Einfach in der ARD Audiothek auf die kleine Glocke klicken, die bimmelt dann, wenn eine neue Folge draußen ist. Autorin dieser Folge ist übrigens Sophie Kuhlmann und ich bin Julia Dehmann.
Verderben euch die Nachrichten auch manchmal die Laune? Probleme überall, eine Katastrophe jagt die nächste und nicht mal ein lustiger Kommentar dazu.
Ja, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch, denn mit 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen startet ihr immer gut informiert und gut gelaunt in den Tag, versprochen. Wie das geht, in 15 Minuten unterhalten sich immer zwei Hosts locker über das, was an dem Tag wichtig ist. Über die wirklich großen Ereignisse in der Welt, aber auch über das, was Politik in unserem Alltag bewirkt. Und sie gucken immer auch darauf, wie wir am besten damit umgehen. Denn auch die Hosts wollen sich von den Nachrichten nicht runterziehen lassen. Sie gehen positiv, pragmatisch und lösungsorientiert daran. Hört einfach mal rein. Den Link zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes. Jetzt macht's gut, bis in zwei Wochen und lasst es euch schmecken.